Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Offenbar konnten sie es gar nicht schnell genug unter Dach und Fach bringen, zumindest nach außen hin. Denn eigentlich war die offizielle Unterzeichnung der Absichtserklärung für morgen geplant. Aber vielleicht inspirierte US-Präsident Donald Trump das prunkvolle Ambiente des Versailler Schlosses, in das ihn Frankreichs Präsident Macron geladen hatte. Jedenfalls setzte Trump höchstpersönlich seine schwungvolle Unterschrift überraschenderweise gestern Abend schon unter das Abkommen, das den Weg zu einem Frieden mit dem Iran ebnen soll. Der iranische Präsident Massoud Pezeshkian ließ seinerseits Fotos davon verbreiten, wie er das Rahmenabkommen mit den USA unterzeichnet. Und der dann wohl wichtigste erste Schritt, die Blockade der Straße von Hormuz zu beenden, wurde dann auch prompt heute in die Tat umgesetzt. Doch nach wie vor bleibt vieles unklar und das eigentliche Friedensabkommen, das soll ja jetzt erst in den kommenden 60 Tagen ausverhandelt werden, mit so strittigen Fragen wie nach dem iranischen Atomprogramm. Das Regime in Teheran jedenfalls sieht sich als Gewinner. Doch wie schaut die iranische Bevölkerung auf die Entwicklung? Gabi Dunkel.
Die Nähmaschinen auf dem Basar in Teheran laufen wieder. Hier dreht sich alles um Socken. Während des Krieges lag das Geschäft fast völlig brach. Die Manufakturen waren geschlossen. Rohstoffengpässe und explodierende Preise. Auch Nasser Maruf hatte erhebliche Einbußen. Jetzt, nach der ersten Einigung, hofft er auf bessere Zeiten. Man sieht die Auswirkungen bereits jetzt. Seit die Ankündigung gemacht wurde, sind die Preise für Rohstoffe gesunken. Ganz sicher wird jetzt wieder Stabilität und Ruhe ins Land zurückkehren. Davon werden die Produktion, die Menschen und das ganze Land profitieren. Jetzt ist die Wirtschaft an der Reihe, titelt diese Zeitung heute. Wiederaufbau und Wirtschaftshilfen werden dem Iran versprochen. Dazu sollen Sanktionen aufgehoben und eingefrorene Gelder freigegeben werden. Die iranische Führung sieht sich als Sieger. Viele Menschen jedoch sind enttäuscht und frustriert darüber, dass das Regime nun ausgerechnet von den USA sogar gestärkt und legitimiert werde. Kritik vor der Kamera ist riskant. Wer es trotzdem wagt, wählt seine Worte mit Bedacht. Was haben die Menschen davon? Sagen Sie mir, was genau bringt diese Vereinbarung den Menschen? Was landet davon in den Taschen der Bevölkerung? Was ist mit den Öleinnahmen und all den Jahren, in denen niemand an die Menschen gedacht hat? Per Sprachnachricht an uns noch deutlichere Worte zum Schutz verfremdet. Ich bin wütend, dass all jenen Unrecht getan wurde, die wir über die Jahre verloren haben. Die politischen Gefangenen, diejenigen, die gegen die Islamische Republik gekämpft haben. Ich habe das Gefühl, dass dieses Abkommen zum Fortbestand der Islamischen Republik beitragen wird. Der Verlust der ersten Führungsriege, der Krieg und die schlechte Wirtschaftslage haben die Machtzentren im Iran offenbar nicht dauerhaft geschwächt. Das System zeigt sich widerstandsfähig. Und doch gibt es sich heute vorsichtig. Das Abkommen wird nicht groß gefeiert. Es gibt nur diese Fotos von Präsident Pezeshkian bei der Unterzeichnung. Keine Zeremonie, kein Händeschütteln mit den Amerikanern. Es gibt Hardliner, die überhaupt keine Verhandlungen mit den USA wollten. Nasser Marufs Sohn Mohammed, der in der Sockenmanufaktur mitarbeitet, hofft, dass das Abkommen dauerhaft Bestand hat. Die Menschen sollten nicht ständig darüber nachdenken müssen, was morgen passiert. Man sollte morgens sein Geschäft öffnen können, ohne zu denken, Gott, lass diesen Tag gut vorübergehen. Er will mit Zuversicht arbeiten und leben können, statt ständig Angst vor der Zukunft zu haben. Angst vor dem Regime haben weiterhin viele.
Eine Absichtserklärung und ihre Bedeutung. Dazu hat unsere USA-Korrespondentin Kerstin Klein vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
US-Präsident Trump hatte von Iran nicht weniger verlangt als eine bedingungslose Kapitulation. Der Deal, auf den er sich jetzt einlässt, ist eine Kapitulation. Allerdings die der USA. Was waren nochmal die zu Beginn des Krieges erklärten Ziele? Der Fall des Regimes und die völlige Zerstörung des iranischen Atom- und Raketenprogramms. Nichts davon ist mit diesem Rahmenabkommen Wirklichkeit geworden. Im Gegenteil, das iranische Regime bleibt an der Macht und ist sogar gestärkt, weil es wieder Öl verkaufen und dadurch Milliarden einnehmen kann. Zum Atomprogramm gibt es erstmal nur vage Versprechen. Stattdessen wird die Straße von Hormuz wieder geöffnet, aber die war auch vor dem Krieg offen. Viele Milliarden Dollar an Militärausgaben, 13 tote Amerikaner und wohl mehr als 3000 getötete Iraner. Um dann maximal zum Status vor dem Krieg zurückzukehren? Das soll ein Erfolg sein? Trump versucht genau das seinen Bürgern weiszumachen. Die vermeintlichen Details soll jetzt Vizepräsident Vance aushandeln. Dabei geht es jetzt erst um den Kern, das iranische Atomprogramm. Iran dürfte dabei auf Zeit spielen. Zwar droht Trump vollmundig, wenn das Regime in Teheran nicht pariere, würden die USA wieder bombardieren, aber Iran weiß längst, dass das ein ziemlich leerer Bluff sein dürfte. Denn gleichzeitig legt Trump erstaunlich direkt offen, wo für ihn die Schmerzgrenze verläuft. Bei der Wirtschaft und den Aktienmärkten. Er wolle kein Präsident sein, so Trump, unter dem es zu einer wirtschaftlichen Katastrophe kommt. Mit anderen Worten, die Strategie des Iran, den USA ökonomischen Schmerz zuzufügen, geht auf. Und mit der Straße von Hormus hat das Regime auch künftig alle Karten in der Hand.
Die Meinung von Kerstin Klein. Ja, und ab morgen sollen die eigentlichen Verhandlungen ja dann beginnen in der Schweiz für 60 Tage. Und dort in Luzern ist jetzt unsere Korrespondentin Stefanie dort. Stefanie, was hörst du da gerade aus den Delegationskreisen?
Ja, in Luzern hier ist eigentlich alles bereit. Der Verhandlungsort, der Birkenstock auf einem Berg hinter mir, ist schon abgeriegelt. Alles ist vorbereitet. Man wartet auf die Ankunft der Delegation. Jetzt hören wir allerdings aus Kreisen der Delegation, und es gibt jetzt auch einen arabischen Nachrichtensender, der berichtet, dass es zu einer Suspendierung der Gespräche von iranischer Seite gekommen sein könnte. Man muss dazu sagen, die Iraner hatten bislang auch noch nie eine Teilnahme bestätigt ihrerseits. Und es soll starke Kritik daran geben, dass es weiterhin Angriffe Israels auf den Libanon gäbe. Das sei eine Bedingung für den Iran. Und so kann es sein, dass diese Gespräche, die jetzt eigentlich erst der Anfang sein sollen, zu neuen Verhandlungen gar nicht erst zustande kommen. Allen ist bewusst, das ist hier ein sehr großer Wackelkandidat, der hier geplant ist.
Stefanie, vielen Dank für die Informationen soweit. Ich bin gespannt, wie das morgen dann weitergeht. Danke. Ja, für Bundeskanzler Friedrich Merz ging es nach dem G7-Gipfel gestern heute prompt weiter zum nächsten Gipfeltreffen nach Brüssel zur EU. Und da sitzen am Abend die Staats- und Regierungschefs zusammen. Auf der Tagesordnung ist da wieder der Krieg gegen die Ukraine, weshalb der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit dabei ist. Der warb zuvor auch schon beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister um weitere Unterstützung. Dort aber stand im Zentrum erst einmal auch der Iran-Deal und die möglichen Kosten und Folgen für die NATO-Partner. Aus Brüssel, Stefan Stuchlik.
Das Minenjagdboot Fulda. Es könnte ein deutscher Beitrag zur Sicherung der Straße von Hormus sein. Genauso wie das Versorgungsschiff Mosel durchquert es heute Morgen bereits den Suezkanal. Man sei vorbereitet, aber man benötige ein Mandat der UN und eine Zustimmung des deutschen Parlaments, sagt der Verteidigungsminister.
Wenn es dann weitergehen sollte, wenn die Bedingungen geklärt sind, dann werden wir auf den Bundestag zugehen und um ein Bundestagsmandat werben. Wann und ob es soweit kommt, ist allerdings noch offen. Wir brauchen für die Straße von Hormuz, das haben wir immer wieder betont, einen klaren internationalen völkerrechtlichen Rahmen.
Hier auf der Straße von Hormuz gibt es heute wieder vereinzelt Schiffsverkehr. Minenräumen auf Wasserwegen ist keine Stärke der US-Amerikaner. Nicht nur die deutsche Hilfe sollte also willkommen sein. Doch der amerikanische Verteidigungsminister will beim NATO-Treffen noch einmal davon sprechen, wie sehr europäische Alliierte die USA beim Iran-Krieg angeblich im Stich gelassen hätten. Diese Alliierten haben unsere amerikanischen Söhne und Töchter in Gefahr gebracht, unsere Söhne und Töchter. Sie haben uns Überflugsrechte verweigert, die ich für selbstverständlich halte. Ich kündige daher eine kritische sechsmonatige Überprüfung an, die die Präsenz von US-Truppen in Europa zum Inhalt hat. Die Drohung, die im Raum steht, ist nicht gerade klein. Die USA könnten Truppen abziehen und die konventionelle Verteidigung Europas weitgehend den Europäern überlassen. In der Luft Kampfjets, Aufklärungs- und Tankflugzeuge sowie Drohnen. Sowie auf See Kreuzer, Zerstörer und Flugzeugträger. All das und mehr müsste dann ersetzt werden. Der NATO-Generalsekretär versucht heute den Eindruck zu vermeiden, die Amerikaner ließen jetzt Europa im Stich. Naja, die USA überprüfen das, dann werden sie mit den Alliierten sprechen. Das ist mehr oder weniger eine Roadmap. Aber wir wissen ehrlich gesagt noch nicht, was rauskommt. Das hängt wieder an der Überprüfung, also wir müssen sehen. Ein paar Kilometer weiter beginnt am Abend der EU-Gipfel, wo es eigentlich um den Haushalt der nächsten Jahre und damit um sehr viel Geld gehen soll. Aber an der Frage nach dem US-Truppenabzug kommt auch der Bundeskanzler nicht vorbei. Er sei nicht unbedingt überrascht, sagt er.
Wir wissen das seit vielen Monaten, dass das so ist. Deswegen haben wir ja auch immer gesagt, dass wir auch die Verteidigungsfähigkeit Europas stärken müssen. Wir unternehmen große Kraftanstrengungen, uns selbst zu stärken. Wir tun das aus Deutschland heraus. Wir tun das zusammen mit den anderen Europäern.
Das klingt gut. Aber nicht nur der spanische Ministerpräsident Sanchez hat gegen eine weitere Vergrößerung des EU-Verteidigungspakets bereits Widerstand angekündigt. Wenn die Europäer so viel mehr leisten müssten, sei das schlicht zu teuer.
Und dazu Tina Hassel, die Leiterin unseres AD-Studios in Brüssel. Tina, wie hart treffen die Ankündigungen des amerikanischen Verteidigungsministers die Europäer denn wirklich?
Man wusste, dass die USA die konventionelle Verteidigung an die Europäer übergeben will, Ingo, aber man dachte in einem geordneten Prozess, dass man nun mit sofortiger Wirkung so wichtige militärische Fähigkeiten abmeldet aus dem NATO-Planungstool. Das hat viele doch ziemlich kalt erwischt. Und darüber hinaus, wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, hat der US-Verteidigungsminister heute auch einen sehr scharfen, sehr vorwurfsvollen Ton an den Tag gelegt. Dabei hatte Präsident Trump doch selbst gerade etwas versöhnlicher geklungen, auch weil er die Europäer gerade braucht. Und deshalb hat man hier schon gefragt, ob die beiden jetzt Good Cop oder Bad Cop spielen.
Jetzt am Abend beim Gipfel geht es aber um die Ukraine. Da scheint es immerhin Fortschritte zu geben.
Ja, das ist in der Tat so. Präsident Zelensky kam hier diesmal wirklich mit einer großen Stärke, einer Position der Stärke. Denn zum ersten Mal, es ist sein erster Gipfel, der eben nicht mehr belastet ist durch die ständige ukrainische Dauerblockade durch Orbán. Das hat man richtig gespürt hier. Die Beitrittsgespräche zur EU haben begonnen und die Finanzierung der Ukraine ist zunächst gesichert. Heute hat Kiew noch einmal neue Zusagen in Milliardenhöhe bekommen für seinen Abwehrkampf. Und auch militärisch behauptet sich die Ukraine ja wieder etwas besser als zuvor. Und deshalb ist hier die Hoffnung, dass dieses Momentum auch genutzt werden kann, damit auch die Europäer wieder an den Verhandlungstisch zurückkommen können, vielleicht sogar noch vor dem Winter. Das war hier ein Thema, wobei es nicht überall gut angekommen ist, Ingo, dass Ratspräsident Costa vor kurzem versucht hatte, Gesprächsfäden nach Moskau zu knüpfen und das anscheinend nicht rückgekoppelt war mit wichtigen Regierungschefs. Das zeigt aber auf jeden Fall die Frage, wer denn für die EU am Verhandlungstisch sitzen soll, wenn es irgendwann mal soweit sein sollte. Die ist eben alles andere als entschieden.
Tina, vielen Dank für die Informationen live aus Brüssel. Ja, und Tina hat es gerade angesprochen, dass die Ukraine und ihr Präsident etwas zuversichtlicher auf den weiteren Verlauf des Krieges blicken, hat eben auch damit zu tun, dass sie zunehmend erfolgreicher Wirkungstreffer setzen können. Seit Wochen schon greift die Ukraine als Reaktion auf die russischen Angriffe Ziele tief in Russland selbst an, vor allem mit Drohnen. So wie heute unter anderem eine wichtige Erdölraffinerie in Moskau, was gigantische pechschwarze Rauchwolken zur Folge hatte. Und auch wenn die Front sehr weit weg für sie sein mag, das konnten auch die russischen Hauptstädter nicht übersehen. Norbert Hahn.
Den ganzen Tag dichte Rauchwolken über Moskau, Löscheinsätze aus der Luft, über einer brennenden Großraffinerie am Rande der Hauptstadt. Mit mehr als 500 Drohnen hat die Ukraine in der Nacht landesweit angegriffen. Allein fast 200 wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums über der Hauptstadt abgeschossen. Es war einer der größten Angriffe auf die Metropole. Und ein Schock für viele Anwohner. Wir hatten große Angst. Wir waren durch ein lautes Geräusch aufgewacht. Draußen war dann alles dunkel und brannte. Es war sehr, sehr beängstigend. Auch eine Wohnanlage wurde getroffen. Trümmerteile fielen auf Autos und ein Einkaufszentrum. Alle Moskauer Flughäfen unterbrachen ihren Betrieb. Viele Flüge wurden gestrichen. Selbst in der Innenstadt wird so mancher nachdenklich. Offen sprechen nur wenige. Wer etwas sagt, schwankt zwischen Besorgnis und Trotz. Es ist beunruhigend, aber wir haben nichts zu befürchten hier im Zentrum. Ich glaube, in den Außenbezirken haben die Leute Angst. Natürlich machen wir uns manchmal Sorgen, aber eigentlich ist alles sicher. Russland ist ein starkes Land. Wir werden es schon schaffen. Beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel nennt Ukraines Präsident Selenskyj den Angriff einen vollen Erfolg. Richtig holt er dann per Sprachnachricht aus, adressiert an Journalisten.
Wir wollen diesen Krieg nicht und wir haben ihn nie gewollt. Und das weiß jeder, auch unsere Partner wissen das. Und wir wollen ganz sicher nicht, dass der Feind die Ukraine in Flammen setzt. Doch wenn die Ukraine brennt, dann wird auch euer Moskau brennen.
Kreml-Chef Putin gibt sich heute unbeeindruckt beim Empfang von Vertretern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN. Zum Angriff auf seine Hauptstadt kein Wort. Doch dass Russlands Drohnenabwehr schwächelt, lässt sich immer weniger verbergen. Selbst nationalistische Scharfmacher wie Fernsehmoderator Solowjow fragen inzwischen, was da schiefläuft. Wird denn im fünften Kriegsjahr mal jemand aufwachen und eine Luftabwehr organisieren oder eine klare Ansage? Wladimir Wladimirowitsch Putin meinte, alles müsse abgeschossen werden. Schade, dass man damit nicht angefangen hat. Bittere Ironie in einer schwierigen Lage. In die besetzten Gebiete der Ukraine, wie hier nach Donetsk, kann Russland schon heute nicht mehr ausreichend Treibstoff liefern. Zu viele Raffinerien sind durch ukrainische Drohnen lahmgelegt. Und auch in der Hauptstadt könnte sich das Kraftstoffangebot weiter verknappen. Allein diese Raffinerie deckte bislang ein Drittel des Bedarfs der Region Moskau ab.
Ja, und aus Moskau zugeschaltet ist uns jetzt Ina Ruck. Ina, die Rede ist vom größten Drohnenangriff auf Moskau seit Kriegsbeginn. Was haben die Menschen im Stadtzentrum denn davon tatsächlich mitbekommen? Was hast du mitbekommen?
Also die Attacke heute Nacht war tatsächlich schwer zu ignorieren. Man hat aus vielen Stadtteilen die Luftabwehr gehört, die am Stadtrand ja aktiv war. Ich habe auch was gehört heute Nacht. Einer unserer Mitarbeiter, der ganz woanders wohnt, hat es auch gehört. Und am Morgen sah man halt diese riesige schwarze Rauchsäule da, wo die Raffinerie getroffen wurde. Und natürlich ist sowas nicht gerade beruhigend für die Leute. Ich habe auf der Straße mit Leuten gesprochen, habe eigentlich kaum jemanden getroffen, der es nicht gemerkt hat in der Nacht. Die wenigsten wollten nur darüber reden. Man spürt die Verunsicherung, dass die Provinz angegriffen wird. Du hast es angesprochen, daran haben die Leute sich hier schon fast gewöhnt. Das hört man und ignoriert es wieder und macht sein städtisches Leben hier weiter. Aber dass Moskau angegriffen wird, die am aufwendigsten gesicherte Stadt, also wie gesagt, Flugabwehrbatterien stehen an den großen Ausfallstraßen. Wenn man zum Einkaufen fährt in irgendeinen Großmarkt, kommt man daran vorbei. Die Leute fühlen sich damit geschützt und müssen jetzt erleben, dass diese Flugabwehr es nicht geschafft hat, die Raffinerie zu schützen zum Beispiel, und das schon zweimal nacheinander, und die ist nur 15 Kilometer vom Kreml entfernt, also beruhigend ist das nicht.
Und wie gehen die offiziellen Stellen um damit? Und wir haben gesehen im Beitrag Putin, wie geht er genau damit um?
Der wichtigste Mann schweigt. Das ist typisch Putin. Immer wenn es etwas Unangenehmes gibt, dann redet er erstmal nicht. Und das sagt uns aber, dass das für ihn hier offenbar schmerzhaft und unangenehm war. Was das mit seinem Standing macht, wenn ein Präsident sich in so einer Situation nicht ans Volk wendet, das werden wir sehen. Aber er hat erstmal Lavrov vorgeschickt, den Außenminister, der sagte, Russland werde jetzt massiv die Ukraine angreifen. Die Medien, die staatlich kontrollierten Medien, haben übrigens auch kaum berichtet. Es wurde in Talkshows ja diskutiert, aber die Nachrichtensendungen, auch die wichtigste am Abend, hat nichts gemacht, hat keine Bilder gezeigt. Das liegt auch daran, dass es mittlerweile verboten ist, Folgeschäden von Drohnen und Einschläge zu zeigen. Also da richtet man sich hier sehr stramm nach. Die Leute sollen das volle Ausmaß einfach nicht mitbekommen.
Ina, vielen Dank für die Informationen aus Moskau. Ja, die Bilder aus Moskau, der Krieg der Drohnen und die in Zeiten hybrider Kriegsführung unberechenbaren Gefahren für die Bevölkerung, die machten auch den deutschen Innenministern auf ihrer Konferenz in Hamburg heute wieder klar, wie wichtig der Zivilschutz ist. Aber nicht nur im Kriegsfall, sondern natürlich auch in anderen Fällen, etwa bei Naturkatastrophen. Es gibt dringenden Bedarf, deutschlandweit den Schutz und die Vorsorge auszubauen. Denn wie sich herausgestellt hat, zwar sind Schutzräume, Versorgungspakete und Werkzeuge vorhanden, aber es gibt viel zu wenig davon. Tim Dietrichs.
Hier haben wir die Zelte, Zeltstangen, Schlafsäcke da oben.
Zentrales Katastrophenschutzlager Hamburg.
Hygienepakete für eine sechsköpfige Familie, auch Luftpumpen natürlich, Luftmatratzen, Tische, Bänke, das, was wir brauchen, um die tägliche Versorgung der Betroffenen sicherzustellen.
Voll mit Hilfsgütern bis unter die Decke, auf 400 Quadratmetern. Reicht das, um Hamburg im Krisenfall zu versorgen?
Es ist, ja, also für 6.000 haben wir etwas da. Wenn wir darüber sprechen, Hamburg hat über 1,9 Millionen Einwohner, dann sind 6.000 natürlich nicht wirklich viel.
Schuld sei ein jahrzehntelanger Sparkurs. Und der soll jetzt geändert werden. Bereits im Mai hatte Bundesinnenminister Dobrindt den Pakt für Bevölkerungsschutz vorgestellt. Konkret 10 Milliarden Euro für Ausstattung, Fahrzeuge und Ausbildung. Bei der Innenministerkonferenz der Länder stellt sich die Frage, reicht dieses Geld vom Bund und ist die Verteilung fair? Mehrere Bundesländer fordern Mitsprache.
Wir müssen darüber reden, wie die Länder und die Kommunen davon partizipieren, wie wir das miteinander abstimmen. 10 Milliarden ist unbedingt wichtig, aber die Arbeit beginnt jetzt in der guten Abstimmung, wie wir das Geld verwenden.
Neben Naturkatastrophen wie 2021 im Ahrtal, Anschlägen auf kritische Infrastruktur wie Anfang des Monats in Reutlingen, verdeutlicht auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine eine Aufgabe. Zivilschutz im Verteidigungsfall. Über viele Jahre sei da laut Experten wenig passiert.
Und das betrifft eben nicht nur die Bundeswehr, Waffen, Gerät, Personal, sondern eben auch die zivile Seite von Alarmsirenen, Überschutzräume bis hin zu Notstromaggregate etc. Und da ist natürlich noch viel Bewegung und viel Anpassung erforderlich.
Manuel Behrenbruch kennt genau das aus eigener Erfahrung. Der 44-Jährige ist seit mehr als 20 Jahren Katastrophenschützer. Er war bei der Flutkatastrophe im Ahrtal in der improvisierten Leitzentrale im Führungsstab.
Was man wirklich gemerkt hat, ist, dass auch die Materialien gar nicht auf so eine Situation vorbereitet sind. Und man hat auch viel daraus gelernt und mitgenommen, dass gerade zum Beispiel Fahrzeuge, die geländegängig sind, in dieser Situation wesentlich hilfreicher gewesen wären. Und da muss auch in der Politik noch nachgesteuert werden, dass eben die Ausstattung für solche Situationen eben auch da ist.
Bevölkerungsschutz ganz oben auf der Prioritätenliste. Die Ehrenamtlichen aus Hamburg hoffen jetzt auf ein Aufbruchssignal aus der Innenministerkonferenz und auf mehr Geld.
Normalerweise erregt eine Nachwahl für einen einzelnen Sitz im britischen Parlament nicht unbedingt die internationale Aufmerksamkeit. Doch bei diesem Urnengang heute ging es um mehr als nur die Vertretung eines Wahlkreises bei Manchester. Denn auch wenn Premierminister Keir Starmer von der Labour-Partei nicht persönlich auf dem Wahlzettel stand, so ging es doch auch um seine Zukunft als britischer Regierungschef. Denn sollte der Labour-Kandidat bei dieser Nachwahl, der bisherige Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, sich den Unterhaussitz holen, dann will er den parteiintern angezählten Regierungschef herausfordern mit nicht mal schlechten Chancen, wie Christoph Prössel berichtet.
Training der Mädchen vom Rugby-Club Ashton Bears. Hier auf dem Platz kommt die Nachbarschaft zusammen. Lily Webster trainiert die Spielerinnen. In diesen Tagen geht es auf dem Feld aber nicht nur um Punkte. Die Nachwahl ist ein Riesenthema und die Politiker, die sich zur Wahl stellen. Ich denke, Andy Burnham würde uns hier im Norden eine Stimme geben. Das ist jetzt nicht so, dass wir immer übersehen werden. Aber du siehst halt keine Menschen in der ersten Reihe, die von hier sind. Es geht um die Zukunft des Landes. 75.000 Stimmberechtigte entscheiden, ob Andy Burnham, derzeit noch Bürgermeister von Manchester, Keir Starmer an der Spitze von Labour womöglich ablöst und als Premier folgt. Dazu muss er zunächst Abgeordneter im Unterhaus werden, um eine Kampfabstimmung auslösen zu können. Eine Stimme für mich ist eine Stimme, um die Wasser- und Stromrechnungen zu senken, um das Leben erschwinglicher zu machen, damit die Briten ein bisschen mehr Geld in ihrer Tasche haben. Laut Umfragen wird es ein enges Rennen. Burnham muss sich durchsetzen gegen den Kandidaten der rechtspopulistischen Partei Reform UK, Robert Kenyon, der Unterstützung erhielt von Parteichef Nigel Farage. Hier im Café Rosie's ist gerade Frühstückszeit. Auch Darren ist gekommen. Er ist Reform UK-Unterstützer. Das wichtigste Thema für ihn, die illegalen Migranten. Mit unseren Steuern zahlen wir die. Hotels, Verpflegung, die kriegen alles umsonst. Von dieser Wahl hängt viel ab, nicht nur für Labour, sagt der Politikprofessor Jonathan Tong. Wenn Andy Burnham hier in Makerfield verliert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Nigel Farage der nächste Premierminister wird. Wenn Andy Burnham, der hier oben sehr beliebt ist, Labour nicht zum Sieg führen kann gegen Reform UK, wer soll es dann können? Keir Starmer sicher nicht. Seine Umfragewerte sind extrem schlecht. Auch innerhalb seiner Partei trauen ihm viele nicht mehr zu, dass er das Ruder noch herumreißen kann. Doch Starmer denkt derzeit überhaupt nicht an Rücktritt. Das betonte er in den vergangenen Wochen immer wieder. Ich bin gewählt worden, um meinem Land zu dienen. Ich bin erst spät in die Politik gewechselt, aus nur einem Grund, um das Leben von Millionen Menschen zu verändern. Doch das überzeugt viele nicht mehr. So ist eine Kampfabstimmung um den Parteivorsitz wahrscheinlich, falls Burnham gewinnt. Und dann könnte Großbritannien den 5. Premier innerhalb von 5 Jahren bekommen.
Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Thorsten.
In Deutschland werden bestehende Gesetze zum Schutz von Natur und Umwelt oft nur unzureichend umgesetzt. Zu dieser Einschätzung kommt der Sachverständigenrat für Umweltfragen in einem Gutachten. Er berät die Bundesregierung. Gesetze seien oft zu bürokratisch, es gebe zu viele Ausnahmen und zu wenig Kontrollen. Die Folge: zentrale Umweltziele werden nicht erreicht. Bund und Länder sollten darauf achten, Gesetze leichter umsetzbar zu machen, empfiehlt der Sachverständigenrat. In der Bundesregierung bahnt sich eine Diskussion über das geplante Arbeitszeitgesetz an. Es sieht vor, die maximale Arbeitszeit nicht mehr pro Tag, sondern nur noch pro Woche zu begrenzen. Laut einem Entwurf des SPD-geführten Arbeitsministeriums, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, soll das jedoch nur für Betriebe mit Tarifbindung gelten. CDU-Generalsekretär Linnemann lehnt das als unzureichend ab und beruft sich auf den Koalitionsvertrag. Auch der Verband der Arbeitgeber fordert die Lockerung für alle Betriebe. In Manhattan sind die New York Knicks mit einer großen Parade für ihre NBA-Meisterschaft gefeiert worden. Mit Jubel und Konfetti empfingen Hunderttausende Fans das Basketballteam, das auf einem Festwagen durch die Stadt zog. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Knicks hatten sich in der Finalserie gegen die San Antonio Spurs durchgesetzt und erstmals nach 53 Jahren wieder den NBA-Titel gewonnen.
Beim Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft gibt es für die Fans in der Demokratischen Republik Kongo gerade jede Menge zu jubeln. Deren Nationalmannschaft überraschte gestern Titelmitfavorit Portugal und die Freude nach dem 1:1 und dem ersten WM-Punkt überhaupt war entsprechend ausgelassen. Ein Lichtblick in einer eigentlich derzeit dunklen Zeit für das Land. Denn zu Hause in der Demokratischen Republik Kongo, da brach vor gut einem Monat Ebola aus. Die Zahl der Todesopfer ist mittlerweile auf mehr als 200 gestiegen. Fast 900 Infektionsfälle gibt es offiziell. Den Behörden macht vor allem die Kontaktnachverfolgung Sorgen. Und beim gemeinsamen Schauen von Fußball-WM-Spielen, ja, da bleibt der Kontakt nicht aus, wie Georg Restle berichtet.
Fast menschenleere Straßen gestern Abend in Bunia, der Stadt, die wie keine andere vom Ebola-Ausbruch betroffen ist. Ganz anders vor dem Champagner-Club, wo die Menschen einem Spiel entgegenfiebern, das man am Ende als historisch bezeichnen wird. Ohne Händewaschen kommt keiner an der Security vorbei. Masken tragen nur die wenigsten. Dicht an dicht sitzen sie hier drinnen. Endlich Anpfiff. Und keine Angst mehr vor Ansteckung? Ebola ist heute nicht ganz so wichtig, sagt dieser Fan. Aber ich bin vorsichtig. Ich habe mein Desinfektionsmittel und meine Maske immer dabei. Und dann passiert es. Tor für die Leoparden, wie das Team der Demokratischen Republik Kongo genannt wird. Überschäumender Jubel, 1:1 gegen Portugal, das erste Tor für ein Team des Landes je bei einer Fußball-WM. Und plötzlich scheint das Virus ganz weit weg. Ich bin ein so großer Fan, sagt diese junge Frau, nur deshalb schiebe ich die Angst vor Ebola für diesen Augenblick mal zur Seite. Endstand 1:1. Auch draußen auf den Straßen feiern sie das Unentschieden wie einen Sieg. Das wollen sie sich nicht nehmen lassen. Mit Desinfektionsmitteln, die hier auf alle verteilt werden. Die Weltgesundheitsorganisation zeigt heute durchaus Verständnis für die große Freude und warnt dennoch. Es ist schwer, Menschen darum zu bitten, so etwas nicht zu feiern. Es sind Glücksmomente für sie in schwierigen Zeiten. Aber natürlich unterstützen wir die Regierung, solche Versammlungen künftig besser zu schützen. Jubel hier, Trauer dort. Seit Wochen tragen sie in Bunia ihre Toten zu Grabe. Die Zahl der Infizierten steigt weiter. Schon bald dürften es über 1000 sein im ganzen Land. Und nach wie vor gibt es weder einen passenden Impfstoff noch eine wirksame Therapie.
Eine eigene Insel in der Ostsee hört sich erstmal fantastisch an, klingt nach Luxus, nach einsamen Stränden und Liegestuhlleben. Doch das hat mit der Wirklichkeit eines 24-7-Insellebens recht wenig zu tun. Denn es stellt sich zunächst erstmal die Frage, wie da leben, sondern vielmehr die Frage, wovon. Und so landet der Alltag auf einer Trauminsel schon mal auf dem harten Boden der Realität, zwischen Geschäftsfahrten und Müll wegbringen. Nicole und Matthias Schilling wohnen, leben und arbeiten seit 20 Jahren auf ihrer Insel. Und Jeanette Lindemann hat sie da mal besucht, mittendrin auf der privaten Insel Öhe zwischen Hiddensee und Rügen.
Wenn ich die Bäume dann sehe, dann weiß ich ganz genau natürlich, dass meine Urgroßtanten die gepflanzt haben, Ida und Lorette. Und dass sozusagen jeden Tag ein Mahnmal, ein positives Mahnmal quasi, das alles weiterzuführen, was andere Generationen begonnen haben.
Leben im Einklang mit der Natur. Die Privatinsel Öhe zwischen Rügen und Hiddensee. Seit mehr als 700 Jahren ist die Insel im Familienbesitz. Matthias Schilling lebt hier mit seinen Töchtern Ida und Carlotta, seiner Frau Nicole und etwa 120 Rindern.
Ich habe erst gedacht, wir setzen den Zaun hier innen, aber dann könnt ihr nicht mehr über die Steine klettern. Also habe ich gedacht, dann setzen wir den Zaun vor die Dinger, oder? Also pass mal auf, wenn hier keine drin sind, dann bohrt ihr da bitte Löcher rein.
Zur Schule und zur Arbeit fahren sie jeden Tag eine kurze Strecke mit dem Boot auf die Nachbarinseln. Auch ihre Freunde leben dort, aber damit kommen alle gut klar.
Also mit Freunde treffen funktioniert es auch eigentlich ganz gut. Mama und Papa sind da auch relativ entspannt. Das heißt, ich kann auch mal spontan jemanden mitnehmen.
Ein Wohn- und ein Gästehaus, die Ställe für ihre Rinder und die Scheune für das Futter. Mehr gibt es hier nicht. Fremde dürfen nur mit Erlaubnis auf die Insel kommen. Und das ist für Nicole Schilling der Arbeitsweg rüber nach Schabrode auf Rügen zum familieneigenen Hofladen.
Hier muss ich alles mir selbst organisieren zu jeder Zeit. Ne? Den Einkauf raus, rein, Kinder raus, rein, Müll. Also du musst hier viel mehr planen, aber bist auf der anderen Seite viel freier im Kopf.
Mit dem Hofladen hier in Schabrode hat für die Schillings ihr Inselbusiness angefangen. Später sind Restaurants und weitere Lädchen hinzugekommen.
Aber dann läuft er.
Ohne die alte Kettenfähre aus dem Jahr 1958 würde die ganze Logistik hier nicht funktionieren. Diesen Traktor braucht Matthias Schilling in den nächsten Tagen auf den Feldern auf Rügen. Wie alles muss auch die Technik immer erst von A nach B gebracht werden. Auch diese Produkte aus der eigenen Rinderzucht muss er gleich ausliefern.
Ich meine, daraus ist ja alles entstanden, ne? Wir wussten nicht, was wir tun sollten, wenn wir hier leben wollen. Und dann haben wir halt gedacht, machen wir Landwirtschaft. Und weil dann die Landwirtschaft nicht so am Anfang zumindest funktioniert hat, wie wir wollten, haben wir gesagt, na gut, dann machen wir Gastronomie. Und dann haben wir die Läden gemacht.
In einem seiner Läden auf der Nachbarinsel Hiddensee wird die frische Ware jetzt dringend gebraucht. 15 Minuten fährt Matthias Schilling mit seinem eigenen Boot bis zum Haupthafen Fitte.
Mike, deine Fahrradkarten sind ja schon wieder alle.
Ja.
Warum?
Bunte Krieg.
Sie haben uns nämlich was.
An das Inselhopping hat er sich längst gewöhnt. Ihr Inselbusiness ist immer weiter gewachsen. Inzwischen machen sie knapp 5 Millionen Euro Umsatz jährlich und haben 30 Mitarbeiter.
Wir haben sehr viele rumänische Kollegen. Wir haben kirgisische Kollegen.
Und ein paar Deutsche.
Wir haben sehr engagierte Deutsche. Weil das muss man wollen, man muss uns aushalten, man muss das Engagement aushalten.
Zurück nach Hause. Dort steht für Matthias Schilling der gemütliche Teil des Tages an. Seine Eltern sind zu Besuch. Von ihnen hat er die Insel 2006 übergeben bekommen. Sie sind stolz auf das, was sie gemeinsam erreicht haben.
Wir haben das, was wir denken, was wir zum Leben brauchen, erreicht. Und wenn noch mal was kommt, dann will man vielleicht nicht Nein sagen, aber grundsätzlich haben wir nichts geplant.
Vom kleinen Familienbetrieb zum umsatzstarken Unternehmen. Die Schillings haben sich auf Öhe ihren Inseltraum verwirklicht.
Ja, und vor allem die Ostsee direkt vor der Haustür. Das dürfte bei dem Wetter, das jetzt ansteht, ziemlich angenehm und praktisch sein, Carsten, oder?
Definitiv einer der besten Orte, die man sich gerade vorstellen kann, obwohl es auch morgen auf Öhe und auf der benachbarten größeren Insel Rügen durchaus bis zu 30 Grad heiß werden kann. Und Hitze ist das ganz große Thema. Und schauen wir direkt auf die Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes für den morgigen Freitag. Ganz Deutschland bekommt eine Hitzewarnung der Stufe 1. Und im Nordwesten, vor allem in Nordrhein-Westfalen und im Südwesten Niedersachsens, wird sogar gewarnt vor extremer Hitze. Nicht, weil hier die höchsten Temperaturen erreicht werden. Die wird es am Oberrhein geben. Aber hier gibt es die größte Luftfeuchtigkeit in den Temperaturen von über 30 Grad und entsprechend extrem schwüle und sehr belastende Bedingungen. Anderes Thema bei dieser Hitzewelle ist die Frage, wie lange dauert sie eigentlich noch an? Und was uns die Wettermodelle zeigen, ist, dass es durchaus 2 Wochen noch weitergehen könnte mit Temperaturen von über 30 Grad, vor allem im Süden und im Südwesten Deutschlands, wie hier in Frankfurt am Main. Und das wären neue Rekorde. So etwas gab es im Monat Juni bisher noch nie. Beispiel Frankfurt, der alte Rekord aus dem Jahre 1976, brachte es auf 7 aneinander hängende Tage mit 30 Grad und mehr. Diesmal könnten es 13 Tage werden. Es ist also eine sehr außergewöhnliche Wetterlage. Und diese feuchte Luft, die wir morgen im Nordwesten haben, die deutet sich schon an, denn mit Blick auf die Radarbilder, hier kommen gerade aus Frankreich kräftige Gewitter- und Regenschauerwolken heran, zum Teil mit Sturmböen, mit Starkregen. Die werden bei uns jetzt in den nächsten Stunden in der Nacht im Nordwesten Deutschlands aufkreuzen. Dann allerdings zum Glück in etwas abgeschwächter Form. Und dann bewegen sich diese Schauer und Gewitter in der Nacht und morgen Vormittag bis in den Nordosten weiter. Ansonsten erstmal viel Sonnenschein, aber am Nachmittag brodelt es dann doch verbreiteter. Vor allem in der Westhälfte kann es teilweise sehr kräftige Gewitter und auch Regenschauer geben. Die Temperaturen in der Nacht oftmals, vor allem in der Westhälfte, schon tropische Werte von über 20 Grad. Tagsüber 30 bis 37 Grad, am Oberrhein bis zu 38 Grad. Die weiteren Aussichten, da sehen wir das Wochenende. Es geht mit hohen Temperaturen weiter, nachmittags, abends Gewittergefahr, weiterhin bis zu 38 Grad. Der Pro-Tipp fürs Wochenende am Sonntag im Norden, knapp unter 30 Grad und deutlich angenehmere Luft, die nämlich trockener ist.
Sommerwetter Richtung Sommersonnenwende. Carsten, vielen Dank für diese heißen Aussichten.
Gerne.
Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Satire und Comedy.
Mit einer XXL-Ausgabe von Nur im Ersten.
Morgen begrüßt Sie dann Susanne Stichler hier in der Halbzeit des Fußballspiels. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.